SWR 2 Wissen.
Heute mit dem Thema Überfluss, Überforderung, Verschwendung, Psychogramm der überforderten Gesellschaft. Konsum soll uns glücklich machen, Selbstoptimierung prägt unser Leben, die digitalen Medien füttern uns bis zum Überdruss mit angeblichen Neuigkeiten. Als Multitasker wollen wir alles gleichzeitig und schneller als zuvor erledigen. Doch was, wenn das alles in die Überforderung, ins Burnout treibt und schließlich in die Depression? Wie können wir Widerstandskräfte gegen diese Zumutungen entwickeln? Darüber habe ich mit Wolfgang Schmiedbauer gesprochen, Psychoanalytiker und Schriftsteller. Sein neues Buch zu dem Thema heißt Raubbau an der Seele. Und meine erste Frage war, wie er diese Überforderung in der Gesellschaft beschreiben würde.
Ich denke, es ist wirklich in den letzten 30 Jahren ist das Leben eigentlich immer schneller geworden. Und es ist eigentlich auch mit einer sehr viel höheren Unsicherheit belastet. Wenn ich mich erinnere, wie ich damals studiert habe, hatte ich eher das Gefühl, ich will eigentlich nicht so schnell einen festen Arbeitsplatz. Ich will mich nicht von der Gesellschaft vereinnahmen lassen. Ich meine, ich habe dann persönlich eine etwas wilde Lösung gewählt und bin für ein paar Jahre nach Italien gegangen. Das, denke ich, ist heute halt viel seltener, weil eben schon die Abiturienten sich in den letzten Abiturklassen fragen, was soll aus mir werden, was brauche ich für einen Notenschnitt, um halt einen der begehrten Studienplätze zu erreichen. Also dieser Numerus Clausus als Druck liegt ja schon auf den Schülern. Also das denke ich, ist eine relativ neue Entwicklung. Und dass Eltern schon Angst haben, wenn ihr Kind in der Grundschule keine guten Noten hat, weil sie dann fürchten, dass letztlich die Lebensperspektive bedroht ist, dass es dann ihr eigenes berufliches Niveau nicht mehr erreicht. Man kann wirklich sagen, der Leistungsdruck hat in der Gesellschaft enorm zugenommen. Und das bleibt natürlich nicht ohne psychologische Folgen.
Wie merken Sie denn diese Folgen in Ihrer Praxis?
Ja, also mein Modell der Depression, das sich eben aus diesen Erfahrungen in der Praxis allmählich herauskristallisiert hat, ist ja eines, dass die Depression ein Endzustand ist, dass man halt die Depression nur dann verstehen kann, wenn man die Vorgeschichte untersucht und dass in dieser Vorgeschichte Prozesse eine große Rolle spielen, die eigentlich auch die ganze Konsumgesellschaft prägen und die ich mit dem Begriff der manischen Abwehr charakterisiere. Das heißt, die manische Abwehr ist eigentlich eine Form von Größenvorstellung, ist die Vorstellung, dass das Leben eigentlich eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung ist, dass Ziele erreicht werden, dass es also keine Einbrüche gibt. Und das, denke ich, ist ja in unserer materiellen Kultur zum Beispiel absolut gespiegelt, dass die Autos jedes Jahr besser werden, PS stärker werden, die Computer werden schneller, der Service wird perfekter, die Fernsehsendungen werden bildschärfer und bunter. Also alles geht aufwärts und letztlich ist aber im Hintergrund doch das Wissen darum, wie instabil diese ganze Situation ist. Dann hört man manchmal Botschaften, dass man halt 6 Planeten bräuchte, um den Lebensstandard des US-Amerikaners aufrechtzuerhalten. Also man weiß dann intellektuell, dass es so nicht weitergeht, aber man verleugnet dieses Wissen. Und das, denke ich, spiegelt sich auch in den Individuen, dass es eben den Individuen sehr schwer fällt, sozusagen Kränkungen, Rückschläge zu verkraften, dass sie die einfach nicht in ihr Lebenskonzept und auch in ihr Konzept, wer bin ich, also in ihr Selbstbild einbauen können.
Also das wäre dann die manische Abwehr.
Das ist die manische Abwehr, dass ich sozusagen denke, das kann doch nicht wahr sein. So habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Also dass zum Beispiel Liebesbeziehungen scheitern, dass ich zurückgewiesen werde, dass ich einen Arbeitsplatz nicht kriege, den ich begehrt habe, dass ich, wenn ich den Arbeitsplatz habe, nicht so erfolgreich bin, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sind alles die Auslöser dann der Depression. Und letztlich ist es so, dass jeder Mensch eine bestimmte Menge, aber man kann das schlecht voraussehen, wie viel, an solchen Kränkungen, an Einbrüchen seiner manischen Abwehr verarbeiten kann, aber dass es irgendwann wirklich zu viel ist und dann kippt das ganze System. Und da kann man wieder sehr gut das mit biologischen Systemen vergleichen. Es gibt zum Beispiel die Beobachtung, dass wenn man Abwässer in den Fluss leitet und das ist nicht sehr viel, dann klärt der Fluss diese ganzen Abwässer und ist nachher wieder sauber. Und es gibt dann einen Punkt, wo eben auch ein Gewässer kippt. Wenn man zu viel reinleitet, dann kann er überhaupt nichts mehr verarbeiten. Und das ist auch typisch für Depressive, dass jemand, der halt bisher sozusagen 18 Stunden am Tag gearbeitet hat, die schwierigsten Dinge schnell erledigt hat, dass der auf einmal da sitzt und sich nicht mehr traut, seine Post aufzumachen. Weil es könnte ja was Unangenehmes drinstehen.
Also Ihre These wäre, wir haben so eine Selbstperfektionierungs- und Selbstoptimierungsgesellschaft.
Ja.
Das führt zur manischen Abwehr. Man will sozusagen Kränkungen und das Versagen nicht mehr sehen.
Ja. Mhm.
Und das wiederum führt zur Depression?
Ja, wenn diese manische Abwehr zusammenbricht.
Ja.
Also man kann die Depression nur verstehen, wenn man die manische Abwehr anschaut, die vorher aufgebaut wurde. Und die manische Abwehr wird ja nicht als solche erlebt. Viele Depressive würden sagen, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich bin eigentlich ein bescheidener Mensch, ich will es allen recht machen. Und sie sehen nicht, dass auch darin so eine Form von Verleugnung steht, weil man kann es nicht allen recht machen. Man kann nicht alle Probleme dadurch lösen, dass man brav ist und sich anpasst, sondern es gibt immer Dinge, wo man halt dann gekränkt wird, einen Rückschlag in Kauf nehmen muss, wo man eigentlich etwas von dem bräuchte, was man in seiner ganzen Biografie unterdrückt und ausgerottet hat, nämlich Kreativität, Zulassen von Affekten, von Gefühlen, ja, von Kindlichkeit, von diesem ganzen Konglomerat, das man dann erstmal aus dem Erleben ausgeschlossen hat, weil es ja natürlich nicht dazu passt, dass man halt irgendwo still sitzt und Aufgaben erledigt.
Diese manische Abwehr, das ist doch eigentlich, sind das doch Verleugnungsstrategien.
Ja,
ja?
Genau.
Das so, und wenn also die zusammenbrechen, wenn die nicht mehr aufrechterhalten werden, ja, können, kommt es zur Depression.
Ja. Wenn ich nicht mehr verleugne.
Es ist sozusagen die Kraft des Verleugnens nicht mehr da.
Genau.
Es bricht es ist, was zusammen, eine Fassade bricht zusammen. Ne?
Man muss halt auch sehen, dass so eine Fassade eigentlich ganz unterschiedliche Qualitäten haben kann und dass es aus der einen Perspektive sehr schwierig ist, sozusagen andere Fassaden einzuschätzen. Also wenn zum Beispiel der Vorstand eines großen Unternehmens mit Millionengehalt, wenn der gekränkt wird, und dann nach Hause geht und sich eine Kugel in den Kopf schießt, dann denken die Arbeiter, das gibt's doch überhaupt nicht, oder? Also ich wäre viel mehr gekränkt, ich habe viel weniger Geld, ich habe viel weniger Erfolg. Und was ist mit dem nur los, dass der sozusagen diese Kränkung, dass er jetzt nicht seine Position halten konnte, gar nicht verarbeiten kann? Und da sieht man, dass eben sich sozusagen diese Größenfantasie, also die dann durch die manische Abwehr befestigt wird, dass die sich auf jeder Stufe neu organisiert. Und deshalb ist es ja auch so schwierig, das kann man immer wieder in der Gesellschaft beobachten, dass eben es viel, viel schwerer ist, Menschen etwas wegzunehmen, wo sie schon sicher sind, dass sie das haben, als es ihnen erstmal gar nicht zu geben und sozusagen nicht über die Verhältnisse hinaus etwas zu versprechen. Also diese Verluste an Sicherheit, an Bestätigung, die sind unendlich schwer zu verarbeiten. Das sieht man ja auch zum Beispiel in den neuen Bundesländern, dass dort halt eine große Gruppe an Menschen einfach diesen Verlust an Sicherheit, den das alte System geboten hat, nicht wirklich verarbeitet hat.
Mhm.
Das sind jetzt letztlich, und ich denke, das ist halt etwas, was jetzt dieses Phänomen AfD ist, spiegelt eben auch diesen Prozess der manischen Abwehr, dass man dann denkt, es ist gar nicht mein Problem, es ist nicht meine Schuld, sondern es gibt irgendwelche Schuldigen und die sind dafür verantwortlich und denen kann ich einen Denkzettel geben. Also das stabilisiert sozusagen das Selbstgefühl. Und ist deshalb ja auch so faszinierend, so fesselnd. Man kann sagen, es gibt stabile Formen, das eigene Selbstgefühl zu festigen. Und das ist vor allem Austausch mit der Umwelt, also liebevolle, gute Beziehungen, in denen ich meine Schwächen zulassen kann, in denen ich nicht immer der Große und Starke bin. und in denen halt jemand anderer auch seine Schwächen zulässt und wir uns dann darüber austauschen und uns unterstützen und uns helfen, sozusagen Ängste zu verarbeiten, Kränkungen zu ertragen. Nach dem Motto, also das, du hast jetzt zwar am Arbeitsplatz Probleme und die können dich nicht leiden, aber ich mag dich auf jeden Fall und ich unterstütze dich. Wenn hingegen auch die Ehe scheitert, weil der Mann Probleme am Arbeitsplatz hat, dann riskiert er natürlich sehr viel mehr. Also viele Depressionen brechen zum Beispiel aus, wenn jemand eine Beziehung aufgibt, weil er nicht mehr gemerkt hat, wie viel Halt ihm die geboten hat. Und dann eben zum Beispiel typischer Klischeefall, aber passiert in der Realität gar nicht so selten. Der Mann hat eine junge Geliebte, lässt seine Familie im Stich, denkt, die entschädigt ihn für diese ganzen Verluste. Die junge Geliebte war eine gute Geliebte, solange er noch Familienvater war und sie nur selten beansprucht hat und auch positiv drauf war. Jetzt ist er angeschlagen und gekränkt und sagt sie, ich will doch nicht mit so einem alten Mann, der immer beleidigt ist, dass seine Kinder ihn nicht sehen wollen, mit dem will ich auch nichts zu tun haben, trennt sich auch von ihm. Und dann ist natürlich die Depression da. Und die Konsumgesellschaft ist natürlich viel schneller und in gewisser Weise raffinierter. Die sagt, das ist alles ein biologisches Geschehen. Du hast irgendwie einen verkehrten Hirnstoffwechsel, dir fehlt das Serotonin im Kopf und wir haben ein wunderbares Medikament und das geben wir dir jetzt und dann geht's dir wieder gut.
Macht aus Ihrer Sicht die Konsumgesellschaft uns zum Meistern der manischen Abwehrtaktik?
Ja, ich denke, in der Konsumgesellschaft ist die manische Abwehr normal. Wer die nicht aufbauen kann, der ist in irgendeiner Form, fällt auf, weil er mit weniger zufrieden ist, als er erreichen könnte. Wenn ein Abiturienten einen Durchschnitt von 1,0 hat und sagt dann, also er will Bauer werden oder ein Handwerk lernen, dann sagen alle, bist du verrückt, du musst Medizin studieren, weil sonst hast du ja diesen Notendurchschnitt verschenkt, oder? Also, und wenn Sie Karrieren anschauen, das finde ich immer ganz wichtig, es interessiert mich auch immer sehr, wie die Menschen mit ihrer beruflichen Laufbahn umgehen, gibt es oft so diese Wege, wo sich was auseinanderdividiert. Behalte ich meine inhaltlich attraktive Arbeit, die ich gerne mache, aber ich habe weniger Position, weniger Rang, weniger Erfolg nach außen, weniger Geld. Oder gebe ich das auf, was mir inhaltlich Spaß macht und fange irgendwas an, was mir weniger Spaß macht, wo ich aber mehr Erfolg habe, nach Gehalt gemessen und nach Prestige gemessen. Und das, denke ich, ist eine Fehlentscheidung letztlich, oder? Es ist viel gesünder, sozusagen etwas aufzubauen, eine handwerkliche Orientierung aufzubauen, wo ich das, was ich jeden Tag mache, auch wirklich gerne mache und das Gefühl habe, ich kann mich darin entwickeln. Während diese Orientierung am Erfolg ist natürlich sehr riskant. Weil solange ich dann den Erfolg habe, kann ich ja verleugnen, dass ich sozusagen auch was verloren habe, nämlich das Handwerk. Aber natürlich wird die Luft eng, wo viele Ehrgeizige sind, die alle die höheren Positionen wollen. Irgendwann habe ich dann keinen Erfolg mehr und dann merke ich, dass ich das Handwerk auch verloren habe.
Aber ich kann ja auch sagen, Herr Schmidbauer, jede Gesellschaft braucht diesen Prozentsatz der Narzissten, der Egoisten, der Risikofreudigen. Sonst kommen wir nicht weiter.
Das sind drei ganz unterschiedliche Begriffe. Also Egoist ist ja was sehr Wertendes, wo ich denke, das ist ein Begriff, den man eigentlich vermeiden sollte, weil es den Nicht-Egoisten gar nicht gibt.
Ja, aber ich meine auf Ihr Beispiel bezogen, was Sie eben gesagt haben, Berufswege, Karrierewege. Dann könnte ich auch sagen, jede Gesellschaft braucht sozusagen den prestigeorientierten Menschen.
Weiß ich nicht, ob es nicht besser wäre, wenn es die nicht gäbe. Es gibt sie halt. Also man kann ja auch zum Beispiel, wenn jemand ein guter Handwerker ist und dann beschließt, Unternehmer zu werden, sein Handwerk nicht mehr auszuüben, sondern halt andere Handwerker anzuleiten und halt mehr Umsatz zu machen, die für sich arbeiten zu lassen. Ich denke, da ist auch so eine Entscheidung drinnen, ob er das wirklich verarbeiten kann, dass er jetzt weniger Kontrolle über sein Leben hat, dass er jetzt anfangen muss, halt vor allem mit Beziehungen zu operieren, also zu denen, die er dann führen muss als Handwerker, und nicht mehr sozusagen dieses Schöne hat, dass er halt das Arbeitsfeld kontrollieren kann. Das kann er als Unternehmer viel weniger. Und da muss er, wenn er ein guter Unternehmer werden will, der den Familienbetrieb stabilisiert, muss er viel lernen. Und manche lernen das und sind dann sozusagen zufrieden auch mit dieser Entwicklung. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man das dann stabilisieren kann. Aber viele können das halt nicht und sind dann sozusagen auch, haben nicht so diese Rückzugsmöglichkeit. Ich finde, natürlich sind Projekte gut. Das Problem ist auch nicht, dass man eine große Erwartungen hat und viel erreichen will. Das Problem ist, wie werde ich mit der Kränkung fertig, wenn das nicht klappt? Ist es halt sehr gesund für Patienten, wenn sie irgendetwas haben, was sie gerne tun und was sie dann immer machen können.
Wenn ich Sie kritisieren würde und sagen würde, das Problem an Ihrem Ansatz ist ein bisschen, was Sie eben gesagt haben, die Konsumgesellschaft macht uns alle irgendwie zu Meistern der manischen Abwehr. Da dreut für mich so im Hintergrund die Gefahr, da wird eine ganze Gesellschaft pathologisiert. Wo beginnt für Sie das problematisch zu werden psychisch? Und wo ist es noch psychologisch normal? Oder stehen wir alle unter dem Generalverdacht, irgendwann mal in die Praxis zu müssen?
Nein, ich denke, das ist glaube ich, schon ein großer Fortschritt in der klinischen Psychologie, der mit Sigmund Freud sich verbinden lässt, dass es keinen sozusagen schubladenmäßigen Übergang von der Normalität in die Pathologie gibt, sondern dass es ein gradueller Übergang ist. Ich denke, dass es ja natürlich auch ganz viel normale Bewältigung der üblichen Krisen in einer Biografie in jeder Gesellschaft gibt. Gleichzeitig, denke ich, ist es halt auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Konsumgesellschaft in ihrer gegenwärtigen Form einfach große psychologische Risiken hat und dass wir die nicht ignorieren sollten. Ich finde es immer so problematisch, wenn so eine Position dann so als nostalgisch dargestellt wird, dass man halt
also
denkt, früher war es besser,
oder?
Ja, früher war es besser oder wir müssen jetzt aussteigen und in irgendeine Kommune ziehen, wo halt dann alles sozusagen natürlich und selbstbestimmt ist. Erstens bin ich kein Missionar, sondern ein Analytiker und zweitens denke ich, man kann auch in der Konsumgesellschaft so, wie sie ist, so seine Nischen finden und seine Distanz finden und dann da einigermaßen entspannt leben. Andererseits ist halt das ganze System instabil und das kann man auch nicht verleugnen. Und da denke ich, ist halt dieses so ein Engagement auch gefragt. Oder ich meine, man kann die Gesellschaft nicht psychologisieren, aber man kann natürlich auch als Psychologe sagen, da sollte etwas passieren, in dieser Richtung sollte man denken und sollte etwas machen. Und da gibt's ja inzwischen sehr, sehr viele sehr kluge Leute, die sich halt Gedanken machen, wie man diese Wachstumsgesellschaft, diese Leistungsgesellschaft, wie man die eigentlich umbauen kann, sodass sie menschenfreundlicher wird.
Also Sie haben gesagt, ich nenne es mal, die Risikogesellschaft birgt auch psychologische Risiken.
Ja.
Der Psychologe und Psychotherapeut hat eigentlich so ein bisschen die Funktion eines Reparaturbetriebs übernommen.
Ja.
Ja, er repariert die psychologischen Schäden, die gesellschaftliche Strukturen mit verursacht haben. Wo wäre denn aus Ihrer Sicht, also wir können natürlich nicht alles problematisieren und Sie haben auch gesagt, Sie sind gegen den Ausstieg, gegen die große Utopie.
Da bin ich nicht dagegen. Das soll,
nee, aber
also das soll halt jeder selber.
Sie propagieren jetzt nicht den Ausstieg.
Nein, ich meine,
löst euch vom Kapitalismus, löst euch vom Konsum. Ja, das meine ich ja damit.
Das Problem ist, dass, denke ich, je mehr man halt psychotherapeutisch arbeitet, je mehr man sich mit Individuen auseinandersetzt, ja, desto skeptischer wird man gegenüber allen missionarischen Lösungen.
Gut, wir wollen es auch lassen. Ich habe sie jetzt auch nicht als missionarischer Eiferer beschrieben. Nur die Frage wäre ja schon, was wäre für Sie der Ausweg? Also wäre der Ausweg, wir haben ja so eine Renaissance zum Beispiel der Achtsamkeitskonzepte. Sei wieder achtsam, denke an dich selbst, denke an dein eigenes Wohlergehen etc. Wo wäre für Sie eine Lösung bei diesem Problem?
Ich denke, nein.
Nein.
Ich glaube, ich finde das eigentlich eben auch missionarisch, oder letztlich ist es so eine neue Form der Größenfantasie, wenn ich denke, ich kann als Einzelner, kann ich irgendeine heilsame Idee entwickeln, die dann, wenn sie sich überall durchsetzt, auch die Gesellschaft heilt.
Das ist ja überheblich.
Das ist eine Form von Größenwahn, zu dem natürlich auch Ärzte und Psychotherapeuten verführbar sind, auch historisch verführbar waren. Mich erinnert es dann immer an den Maharishi, der halt auch gesagt hat, wenn eben 6% der Erdbevölkerung die transzendentale Meditation erlernen, dann ist die Welt ein Paradies. Ja, mei, also kann man nur sagen.
Ja, klar.
Es ist schön, sowas zu träumen. Ich gönne ihm das auch und ich finde, die Meditation ist ja auch eine gute Sache. Aber es ist halt ein Zeichen, dass jemand da sich selber überschätzt. Und ich finde, dass halt die Distanz von solchen Überschätzungen, das ist eher das, was ich vertreten würde.
Aber was würden Sie, ich kriege Sie auf keine Äußerung zu einer Lösung hin, das merke ich schon.
Ja, ich denke,
würden Sie denn sagen, jeder muss an sich selbst bauen?
Es gibt Lösungen für Individuen,
ja,
es gibt Lösungen für Organisationen, aber es gibt, glaube ich, keine sinnhafte Lösung für alle, außer dass man halt lernt, sich von diesen manischen Prozessen zu distanzieren, in denen es ja immer so aussieht, dass ich denke, ich bin im Besitz der absoluten Wahrheit. Das heißt, dann gibt es aber auch immer Leute, die halt des Teufels sind, weil sie meine absolute Wahrheit nicht anerkennen. Und das ist, glaube ich, der Mechanismus, von dem wir uns möglichst befreien sollten. Und deshalb ist es ja dann auch nicht möglich, dann so eine perfekte Lösung der Befreiung von Größenfantasien zu finden, weil da ist man dann schon wieder in diesem Mechanismus drin. Ich sage das manchmal ironisch zu meinen Patienten. Jetzt habe ich versucht, meinen Perfektionismus vollkommen zu überwinden. Und dann lachen wir beide, weil wir sehen, dass halt wir jetzt wieder sozusagen
perfekt sein wollen,
in der Überwindung des Perfektionismus perfekt zu sein.
Ja.
Und dass das eben paradox ist und dass es über dieses Paradox hinaus aber keine Lösung gibt.
Schwierig. Muss ich drüber nachdenken, haben wir jetzt keine Zeit zu in der Sendung. Würden Sie denn sagen, es hilft auch, wenn wir sagen, in bezüglich der manischen Abwehr, dass wir sagen, stehe zu deiner Verletzlichkeit, stehe letztlich zu deiner Kleinheit, stehe letztlich zu deinen Wunden, die sich einstellen könnten, die da sein könnten?
Ja, aber akzeptiere auch deine Neigung, nicht dazu zu stehen und das zu verleugnen.
Das wäre wieder die paradoxe Intervention.
Ja, 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 ja. Jeder Mensch kann halt nur so viel Einsicht haben, wie er auch Kraft und Ressourcen hat. Und deshalb schwächt man ihn ja eigentlich eher, wenn man Druck auf ihn ausübt. Er müsste jetzt eine Einsicht haben. Man kann ihm die Einsicht anbieten und er kann sie nehmen, aber man kann sie eben nicht aufzwingen.
Bei dieser ganzen Selbstoptimierung oder Perfektionierung, der wir so ein bisschen anheimgefallen sind, wer sagt uns eigentlich, sei perfekt? Sei besser als der, der du jetzt gerade bist. Wer ist das eigentlich?
Das sagen wir uns selber. Das ist eine sehr, glaube ich, wichtige Beobachtung, dass eigentlich meistens die Eltern von den Kindern gar nicht so viel verlangen und erwarten, wie die Kinder denken, dass die Eltern das tun. Die realen Eltern, ich habe das oft beobachtet, dass zum Beispiel ein Patient kommt und sagt, ich darf meinen Eltern niemals sagen, dass ich in Psychotherapie bin, weil dann sind die so gekränkt, das halten die nicht aus. Die haben sich so Mühe gegeben und die haben den Glauben, dass sie alles richtig gemacht haben. Und wenn ich jetzt in Psychotherapie bin, dann heißt es ja, sie haben nicht alles richtig gemacht, was natürlich auch absoluter Quatsch ist. Und sie haben Angst, es denen zu sagen. Und irgendwann, dauert ja immer eine gewisse Zeit eine Therapie, dann gehen sie nach Hause und erzählen das und die Eltern nehmen das irgendwie zur Kenntnis, brechen nicht zusammen, sind irgendwie neugierig sogar, denken manchmal sogar dran, selber sowas zu machen. Auf jeden Fall diese Idee der Kinder, dass die Eltern sie perfekt haben wollen, ist eine Idee der Kinder. Es ist nicht der Druck, der von außen kommt. Wenn ich zu meiner Unvollkommenheit stehe, denke ich, machen die anderen Menschen auch längst nicht mehr so viel Druck auf mich, wie wenn ich eben die Fantasie habe, ich kann mich nicht leiden, wenn ich unvollkommen bin, und dann können mich die anderen auch nicht leiden.
Also das Über-Ich, das uns sagt, sei perfekt, sitzt in uns.
Ja.
Und wir haben es selbst kreiert,
ja,
aber wissen es nicht mehr richtig.
Ja, genau.
Schwierig. Nein, es ist deshalb schwierig, ja, sagen wir mal jetzt von den linken Theorien, von den gesellschaftskritischen Theorien, wie die, wo die gesellschaftliche Autorität außerhalb des Ichs war,
ja. Ja,
ist jetzt in uns selbst hineingewandert.
Ja, ja, ja. Das ist, ist natürlich eine Entlastung, wenn man einen Außenfeind hat. Der Mensch ist einfach viel besser.
Ich bin jetzt mein eigener Feind.
Im Kampf gegen Außenfeinde und als in der Auseinandersetzung mit seinem Inneren und mit seinen inneren Widersprüchen, oder? Das ist, also ich sage immer gerne bei Paaren, dass eben die Idee, dass der Partner das Problem verursacht, die ist wie eine Autobahn, da ist man ganz schnell dabei. Während die Idee, dass man das Problem selber verursacht hat, das ist wie Dschungel. Also da muss man erst mal suchen und muss man sich erst orientieren und es ist total unübersichtlich. Aber es ist natürlich auch der einzige Weg zu einer Lösung.
Das heißt, wir wären aber schon bei dieser philosophischen Lösung, die sagt, erkenne dich selbst.
Ja, natürlich. Das ist immer
kehre vor deiner eigenen Haustür, oder? Ja,
genau. Es ist eine sehr alte Lösung, aber man sieht ja immer, wie schwer sie doch zu verwirklichen ist.
Was ich interessant finde bei Ihrer Theorie, dass Sie eben nicht diesen Passepartout-Begriff der Depression haben, also Depression, Burnout und ich bin überfordert mit mir selbst, sondern dass Sie das eigentlich mit dem Begriff der manischen Abwehr versuchen, neu zu definieren. Und da gibt es ja dann auch eine ganz große gesellschaftskritische Dimension, die das Ganze bekommt.
Ja.
Ja? Würden Sie Depressionen abstufen können schon zwischen Burnout und manischer Abwehr oder ist das für Sie alles zurückzuführen auf dieses Prinzip der manischen Abwehr?
Nein, also ich denke, das ist halt ein vernachlässigter Aspekt, den ich da aufgreife und auch ein Aspekt, der halt sozusagen für die Therapie und auch für das Verständnis des ganzen Geschehens sehr wesentlich ist. Aber es gibt natürlich viele andere Faktoren, die ich nicht erwähnt habe. Es gibt zum Beispiel traumatische Erfahrungen in der Kindheit, die natürlich die Kränkungsverarbeitung schwächen. Wenn alles, was eigentlich dazu führt, dass ein Mensch über die Maßen Angst hat, führt natürlich auch dazu, dass er sich eben an perfektionistische Vorstellungen klammert und die schlecht loslassen kann.
Mhm.
Also das ist ein komplexes Geschehen und natürlich spielen auch genetische Faktoren eine Rolle. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Nur sind die halt für eine Behandlung und für ein Verständnis eigentlich nicht besonders relevant.
Gut, ich bedanke mich für das Gespräch und ich hoffe, dass Sie in Ihrer Praxis, die Sie ja noch betreiben,
ja,
noch vielen helfen können.
Ich hoffe es auch.